Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. In den Niederlanden sind die Wahllokale geschlossen und deutlicher Gewinner der Wahl ist wohl die Partei von Premier Mark Rutte. Mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigt uns die Debatte um den AstraZeneca-Impfstoff weiter. Die Bundesregierung hat ja die Impfungen erst einmal ausgesetzt. Die WHO wiederum sagt, sie empfiehlt den Impfstoff weiterhin und morgen will sich dann auch die Europäische Agentur EMA äußern. Dazu auch gleich ein Interview mit der grünen Europaabgeordneten Jutta Paulus. Außerdem gibt es einen weiteren prominenten Namen im Zusammenhang mit der Maskenaffäre in der Union. Und das Kabinett hat heute mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, unter anderem zur Strafbarkeit von Feindeslisten und zu Prämien für Ausbildungsbetriebe. Nach der Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland geht die Debatte weiter, ob das eine falsche Entscheidung war. Vor allem Jens Spahn steht da im Zentrum der Kritik. Ihm wird schlechte Kommunikation vorgeworfen. Aber auch ganz grundsätzlich nimmt die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Corona-Politik immer weiter ab. Neben der schleppenden Impfkampagne gibt es auch eine große Uneinheitlichkeit, wie regional mit den jetzt wieder steigenden Inzidenzen umgegangen wird. Frank Capellan.
Wo ist Merkel? Kein Wort zur Maskenaffäre, keine Silbe zum AstraZeneca-Debakel, kein Kommentar dazu, dass die Länderchefs munter über ihre Notbremse debattieren. Ich erwarte, dass Vereinbarungen auch umgesetzt werden, ließ sie über ihren Sprecher mahnen. Das war's dann. Die Infektionszahlen steigen, liegen vielerorts wieder über der 100er-Inzidenz und doch werden Öffnungen nicht zurückgenommen.
Die Kanzlerin setzt sich schon durch, da habe ich keine Zweifel. Das läuft ja auch gut in der Abstimmung mit den Ländern. Ich habe da nichts zu kritteln.
Innenminister Horst Seehofer hat oft etwas zu kritteln gehabt. Heute aber bleibt der Ex-CSU-Vorsitzende gelassen. Doch läuft es wirklich gut? Wenige Tage vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel?
Wir weichen hier nicht vom Bundesbeschluss ab. Brandenburg geht kein Sonderweg.
Muss sich Sozialdemokrat Dietmar Woidke in der ARD rechtfertigen. In seinem Bundesland sind die Geschäfte weiter geöffnet, auch dort, wo die Inzidenz schon bei über 150 liegt.
Wir haben ab 100 die Verpflichtung der Landräte zu reagieren. Wenn sollen in der Verordnung steht, dann heißt es ja nicht, dass man nichts tun soll oder darf. Und der zweite Punkt ist, bei 200 müssen. Dann stehen ganz klar die Maßnahmen drunter, die denn ergriffen werden müssen.
Das sorgt für Widerspruch. Parteifreund Michael Müller, Regierender in Berlin, ist davon wenig angetan.
Ich hätte mir für Berlin das nicht zugetraut, diese Notbremsenregelung auf 200 zu setzen, aber das muss ich akzeptieren.
Und das gilt auch für Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen. Es gibt keinen Automatismus für die 100, bekräftigt der Ministerpräsident. Dem CDU-Vorsitzenden wird vorgeworfen, die Vereinbarung mit dem Bund aufweichen zu wollen. Sein Familienminister weist die Stadt Duisburg heute an, die Kitas in jedem Falle offen zu halten. Es könne doch jetzt nicht jeder Oberbürgermeister nach Gutdünken Maßnahmen verkünden, meint Joachim Stamm von der FDP. Und in Kreisen Düren und Oberberg mit Inzidenzen über 100 untersagt Armin Laschet, Schulen dicht zu machen. Auch ein entsprechendes Ansinnen des Dortmunder Oberbürgermeisters lehnt er ab.
Der hat einen Inzidenzwert von 72 und dem fällt in dem Moment nichts anderes ein, als die Schulen zu schließen.
Man konnte das dann erstmal nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen, weil er sich ja mit der Sache gar nicht beschäftigt hat.
Kontert Oberbürgermeister Thomas Westphal in Welt TV unter dem Verweis auf die Virusmutation mit bald noch stärker steigenden Werten. Bei den unter 15-Jährigen nimmt die Ansteckungsrate deutlich zu. Darauf verweisen auch Virologen wie Christian Drosten heute im NDR.
Wir werden kurz nach Ostern eine Situation haben wie um Weihnachten herum. Die wird dann im weiteren Verlauf sich drastisch erschweren.
Der vorläufige Impfstopp für AstraZeneca bringt neue Probleme mit sich. An Osterurlaub dürfte kaum zu denken sein, wenngleich gerade Mallorca mit einer Inzidenz von unter 20 lockt. Auch darüber werden wir reden müssen, betont Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Schwerin.
Ich glaube, dass es sehr schwer vermittelbar ist, dass die Bundesregierung einerseits Urlaub in anderen Ländern freigegeben hat und gleichzeitig kein Urlaub im eigenen Bundesland möglich ist.
Und damit kommt auch wieder die Frage eines Impfpasses auf den Tisch, der zumindest den wenigen bereits geimpften Deutschen einen Urlaub im In- oder Ausland ermöglichen könnte.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Morgen wird sich die EMA zum Impfstoff von AstraZeneca äußern. Die WHO hat das heute schon getan und sie sagt, der Nutzen von AstraZeneca ist immer noch weit größer als die Risiken. Dietrich Kallmeurer.
Die Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation umfasst nur wenige Zeilen. Dort heißt es, zum jetzigen Zeitpunkt sei man der Ansicht, dass der Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffs seine Risiken überwiegt. Man empfehle, die Impfungen mit dem Mittel fortzusetzen. Und weiter, es sei Routine, dass Länder unerwünschte Reaktionen nach der Verabreichung von Impfstoffen melden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese mit der Impfung selbst in Verbindung stehen. Es sei aber gute Praxis, das zu untersuchen. Auch zeige dies, dass das Überwachungssystem funktioniert und es wirksame Kontrollen gebe. Das Beratergremium der Weltgesundheitsorganisation zur Sicherheit von Impfstoffen prüfe derzeit sorgfältig die neuesten verfügbaren Daten zum Vakzin des Herstellers AstraZeneca. Sobald dies abgeschlossen sei, werde man die Öffentlichkeit informieren. Einige Länder, darunter Deutschland, hatten die Verwendung des Covid-Impfstoffs des schwedisch-britischen Herstellers vorübergehend ausgesetzt. Der Grund dafür waren Berichte über schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel bei Personen, die das Mittel erhalten hatten.
Auf EU-Ebene sorgt nicht nur AstraZeneca für Diskussionen, sondern auch die Frage, ob Exporte von Impfstoffen stärker begrenzt werden sollten. Außerdem hat die Kommission heute ihre Pläne für ein europäisches Impfzertifikat vorgestellt. Damit soll dann für Menschen, die geimpft, getestet oder schon wieder genesen sind, das Reisen wieder leichter funktionieren. Für die Osterferien wird das mit ziemlicher Sicherheit noch nichts, aber so ist zumindest der Plan. Im Sommer soll es diesen Nachweis dann geben. Michael Schneider.
Es wird keinen europäischen Impfpass geben. Auf diese Feststellung legt Brüssel Wert. Dort spricht die EU-Kommission viel lieber von einem Impfzertifikat. Und das soll auch nicht nur Impfungen nachweisen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Nachmittag die Spielregeln. Darin steht, ob die Person entweder geimpft wurde, ob sie einen aktuellen Test gemacht hat oder ob sie bereits von Covid genesen ist. Zweitens sollen diese Angaben in allen EU-Ländern anerkannt werden. Und drittens soll das Zertifikat helfen, die Bewegungsfreiheit wiederherzustellen. Es soll helfen. Das heiße nicht, dass ein solcher Nachweis künftig für alle Reisen verpflichtend ist. Eben gerade kein Impfpass im engeren Sinne, eher ein zusätzliches Instrument, so betont es die Kommission. Doch für europäische Urlauber ist es ein ebenso wichtiger Hoffnungsschimmer wie für die klassischen Tourismusländer. Griechenland, Zypern oder Portugal wollen so die Sommersaison retten. Und bis zum Sommer soll es auch mit der technischen Umsetzung klappen, verspricht EU-Justizkommissar Didier Reynders. Vorzugsweise in Form einer digitalen Lösung, etwa mit QR und Barcodes für das Smartphone. Doch den Impfnachweis soll es auch analog geben. Ich versichere Ihnen, wenn Ihre alte Mutter kein Smartphone benutzt, dann gibt es das Ganze auch auf Papier. Eine Reihe von Fragen war im Vorfeld noch offen, einige hat Brüssel heute beantwortet. So übernimmt die EU nur die Koordinierung und die Schnittstelle für den Datenabgleich, für die Umsetzung bleiben die Mitgliedstaaten zuständig. Auch der Datenschutz ist wichtig, alle Angaben sollen nur mit dem eigenen Smartphone verknüpft werden und nicht zentral gespeichert, so der EU-Kommissar für den Binnenmarkt Thierry Breton. Wir nehmen die Datenschutzgrundverordnung sehr ernst. Wir tauschen keine persönlichen Daten aus, da sind sich die Länder einig. Wenn man sich von einem Land ins andere bewegt, dann ist nur anhand des QR-Codes erkennbar, was genau im Zertifikat steht und ob es verifiziert wurde. Das ist wichtig für das Vertrauen. Europaparlamentarier, etwa der SPD, hatten zuvor gemahnt, das Impfzertifikat dürfe nicht zu Diskriminierungen führen. Nicht jeder habe die Möglichkeit, sich schnell impfen zu lassen. Diese Menschen dürften nicht benachteiligt werden. Die Kommission fordert, solange nicht einem Großteil der Europäerinnen und Europäer eine Impfung angeboten werden kann, soll es auch keine Vorzugsbehandlung, etwa in Restaurants oder Kultureinrichtungen, geben. Gleichzeitig ist Ursula von der Leyen aber bewusst, bis das Impfzertifikat im Sommer fertig ist, sollen möglichst viele Menschen geimpft sein. Um Lieferengpässe zu verhindern, schließt sie künftig Exportstopps nicht mehr aus. Zumindest in Länder, die selbst Impfstoffe herstellen und umgekehrt nicht mit Europa teilen.
Es ist so, dass wir eigentlich nicht mehr unseren Bürgerinnen und Bürgern in Europa erklären können, wie es kommt, dass Europas Pharmaunternehmen in die ganze Welt liefern, aber wir hier permanent mit Lieferschwierigkeiten dann von den Pharmaunternehmen konfrontiert sind.
Eine Drohung, vor allem an Großbritannien und das Pharmaunternehmen AstraZeneca, das dorthin liefert. Gleichzeitig hofft die Kommission, dass solche Schritte nicht nötig sein werden. Die Liefermengen seien zuletzt immer weiter angestiegen, so von der Leyen. Bis zum Sommer könnte ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung geimpft sein. Und dann auch mit dem Impfzertifikat in den Urlaub fahren.
Ein Beitrag von Michael Schneider. Über diese vielen Fragen im Zusammenhang mit den Impfungen konnte ich vor der Sendung mit Jutta Paulus sprechen. Sie ist Abgeordnete der Grünen im Europaparlament und außerdem auch Pharmazeutin. Wir haben zuerst über die Aussetzung von AstraZeneca gesprochen und ich habe sie gefragt, ob sie anders entschieden hätte als Jens Spahn.
Ja, ich hätte anders entschieden. Es ist natürlich wichtig, dass man den Sachverhalt jetzt genau prüft. Und das zeigt ja auch, dass das Verfahren funktioniert. Alle haben ja immer gesagt, oh, diese Schnellverfahren, ob man da dann wirklich ordentlich prüft. Es ist wichtig, dass wir ordentlich prüfen. Nur aus meiner Sicht überwiegt der Nutzen der Impfung das doch sehr kleine Risiko bei weitem. Deswegen hätte ich gesagt, natürlich Untersuchung einleiten, jeden Fall genau anschauen, aber bitte so lange weiter impfen.
Aber das war ja die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Also würden Sie sagen, die Wissenschaftler, die geben keine guten Empfehlungen, da sollte die Politik nicht drauf hören?
Ich glaube, es gibt da einfach verschiedene Sichtweisen. Die Weltgesundheitsorganisation, die ja auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzt ist, hat ja beispielsweise die Empfehlung gegeben, nicht die Impfung auszusetzen. Und Herr Dr. Cikutek hat ja auch im Fernsehen selbst gesagt, naja, wir haben uns wirklich nur angeschaut, wie sieht es mit dieser Nebenwirkung aus und wir haben nicht überlegt, was könnte das für das Vertrauen in den Impfstoff bedeuten. Und das halte ich aber doch durchaus für einen validen Punkt.
Aber wäre dieser Vertrauensverlust in die ganze Impfstrategie, wäre der nicht noch schlimmer, wenn rausgekommen wäre, das Paul-Ehrlich-Institut hatte da Bedenken und die Politik ignoriert oder verheimlicht das einfach?
Also der ganze Fall ist ein kommunikatives Desaster, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn Herr Spahn sich hingestellt hätte und hätte gesagt, der Sachverhalt ist so, wir haben hier eine Nebenwirkung, die ist ausgesprochen selten. Ungefähr das Risiko, an dieser Nebenwirkung zu sterben, wenn man sich impfen lässt, ist so hoch wie das Risiko, im ganzen Leben mit dem Flugzeug abzustürzen, was, glaube ich, auch relativ wenige Leute davon abhält, sich in den Flieger zu setzen. Deswegen entscheiden wir, dass wir entgegen der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Institutes, die Impfung vorerst auszusetzen, trotzdem diejenigen, die es wollen, weiter damit impfen, versprechen aber, dass wir innerhalb der kommenden Woche, so wie es von der Europäischen Arzneimittelagentur ja auch zugesagt ist, eine vollständige Evaluierung vornehmen und dann weiter entscheiden.
Also Sie würden sagen, die Politik muss dann sagen, wir nehmen ein paar Tote durch Nebenwirkungen in Kauf?
Nee, ich würde sagen, die Politik soll den Mut haben zu sagen, wir entscheiden uns für die vielen Toten, die wir vermeiden durch die Impfung und ja nicht für die vielen Toten, gegen die vielen Toten, die wir mit der Impfung vermeiden, gegenüber dem doch, wie gesagt, sehr kleinen Risiko. Wir sprechen von insgesamt 7 Fällen bei über 1 Million Geimpften und die Daten aus England scheinen jetzt dazu ein bisschen im Widerspruch zu stehen. Und deswegen bin ich auch froh, dass es wirklich international nochmal zusammengeführt wird und analysiert wird, woran es denn tatsächlich liegt, dass wir diese Unterschiede auch zwischen den einzelnen Ländern haben.
Genau, Sie sagen es, da wird jetzt analysiert. Das heißt, vieles ist auch noch gar nicht klar, was jetzt da einen möglichen Zusammenhang mit der Impfung anbetrifft. Die EU hat ja das Prinzip Vorsicht, Sorgfalt vor Schnelligkeit eigentlich selbst immer verteidigt, als es um die Zulassung ging. Gilt das jetzt nicht mehr?
Doch, das gilt durchaus. Deswegen sagt man ja auch jetzt, wir schauen uns die Fälle genau an. Wir versuchen herauszufinden, ist es ein Chargenproblem, ist es ein Problem bestimmter Vorerkrankungen, ist es ein Problem genetischer Disposition. Ich glaube, was man jetzt tatsächlich tun könnte, um auch mehr Vertrauen aufzubauen, ist, dass man die Daten der klinischen Studien für die Zulassung offenlegt. Das ist ja eine Forderung, die schon sehr lange im Raum steht, damit auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht am Paul-Ehrlich-Institut arbeiten oder bei der Europäischen Arzneimittelbehörde aktiv sind, die Möglichkeit haben, sich die Daten der klinischen Studien anzuschauen.
Ich habe jetzt oft gelesen, die EU-Kommission hofft, dass die EMA, die ja morgen ihre Empfehlung oder Nicht-Empfehlung geben wird, dass die hofft, dass die EMA diesen Stopp wieder aufhebt sozusagen. Das klingt für mich irgendwie nach politischem Druck, dass diese Impfung jetzt unbedingt als sicher eingeschätzt werden soll.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich denke vielmehr, dass aus dieser Hoffnung die Sorge spricht, dass wir einfach noch sehr, sehr viele tausend Tote in den nächsten Wochen zu befürchten haben. Wir sehen in allen Ländern der Europäischen Union oder in fast allen Ländern der Europäischen Union, wie die Zahlen rapide in die Höhe schießen durch die neuen Varianten. Wir werden es auch mit noch so viel Impfstoff nicht schaffen, gegen diese dritte Welle anzuimpfen. Aber wenn wir selbst den Impfstoff, den wir haben, nicht verimpfen können, dann ja, kommt es zu sehr, sehr vielen Beerdigungen, fürchte ich.
Lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema gucken. Die EU will ein europäisches digitales Impfzertifikat auf den Weg bringen. Zum Sommer hin soll es das geben und damit soll dann Reisen erleichtert werden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, soll das kein Zwang sein, das zu haben, um zu reisen. Worin genau besteht dann der Mehrwert?
Also es geht erstmal darum, aus diesem Chaos, was die Mitgliedstaaten untereinander angerichtet haben, man kann es wirklich nicht anders nennen, wieder eine handhabbare Regel zu schaffen. Das heißt, dieses digitale Zertifikat, was auch ein Papierzertifikat sein kann, ja, also da hat auch jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es aber gar nicht in digitaler Form, bitte gebt mir einfach einen Ausdruck. Dieses Zertifikat soll bewirken, dass die Tests, die Impfungen und auch die eventuellen Zertifizierungen für, da ist jemand von der Krankheit genesen, von den Mitgliedstaaten untereinander anerkannt werden.
Aber ich meine, es gibt doch einen Impfpass. Also ich habe mein kleines gelbes Büchlein und selbst wenn ich nach Südamerika oder nach Afrika reise, wird das da anerkannt. Warum soll das für die EU nicht funktionieren?
Das funktioniert für die Geimpften, da haben Sie ja recht. Aber es funktioniert ja nicht für die Getesteten.
Aber
also das ist eigentlich der springende Punkt, dass man diese diversen Zertifikate oder Ausdrucke oder was auch immer, zum Teil sind diese Zettel wirklich sehr abenteuerlich, die da im Umlauf sind, durch ein von allen akzeptiertes System ersetzt. Ich finde es auch wichtig, dass die Union da sagt, wir müssen da datensparsam sein, sprich wirklich nur die notwendigsten Daten sollen angegeben werden, die sollen nicht irgendwo zentral gespeichert werden. Also das sind alles Dinge, die auch dem Datenschutz und den Bürgerrechten dienen.
Es heißt ja, damit soll das Reisen erleichtert werden. Tatsächlich ist es ja so, es gibt ja noch weitgehend Reisefreiheit in der EU. Also ich kann mir jetzt einfach einen Flug nach Spanien buchen, einen Test machen und dann fliege ich nach Spanien, auch wenn das jetzt vielleicht nicht besonders verantwortungsbewusst ist, aber möglich ist es ja.
Ja, möglich ist es und es soll auch möglich bleiben. Das sagt die EU-Kommission ja selbst. Dieses Zertifikat darf nicht zur Voraussetzung für den freien Reiseverkehr gemacht werden. Aber sie machen es damit natürlich einfacher. Und selbstverständlich hoffen gerade die Länder mit einem relativ starken Tourismusanteil darauf, dass diese Zertifikate dann auch die Menschen dazu bringen, wieder ans Reisen zu denken.
Aber es ist ja, wenn ich das richtig sehe, immer noch gar nicht klar, ob Geimpfte weiter ansteckend sein können selber. Also so lange ist das doch ohnehin alles Theorie, oder?
Richtig, das ist auch ein Punkt, den ich sehr deutlich kritisiere. Zum einen, wie Sie richtig sagen, es ist nicht bei allen Impfstoffen klar, ob sie diese sterile Immunität tatsächlich gewährleisten. Es ist bei keinem Impfstoff klar, wie lang der Impfschutz tatsächlich anhält. Es ist des Weiteren aus meiner Sicht problematisch, dass die Europäische Union in dem Zertifikat die PCR-Tests mit bestimmten Schnelltests gleichsetzen will, was ich für schwierig zu kommunizieren halte, denn die Schnelltests sind nun mal nicht so empfindlich. Und zudem ist vorgesehen, dass Menschen, die nachweislich infiziert waren, 20 Tage nach ihrem ersten PCR-Test als genesen gelten. Da wüsste ich gerne mal die wissenschaftliche Grundlage.
Das sagt Jutta Paulus, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament und von Beruf Pharmazeutin. Vielen Dank, Frau Paulus, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn die Union gedacht oder gehofft hat, die sogenannte Maskenaffäre sei mit den Bundestagsabgeordneten Nüßlein, Löbel und Hauptmann, die ja aus der Fraktion ausgetreten sind, geklärt, dann hat sie sich wohl getäuscht. Das Ganze zieht jetzt weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem auch gegen den CSU-Politiker Alfred Sauter. Der ist Mitglied im Bayerischen Landtag und ehemaliger Justizminister von Bayern. Was darüber bisher bekannt ist und wie die CSU reagiert, das berichtet Tobias Krone.
Die CSU im Krisenmodus. Markus Söder, der Vorsitzende, findet deutliche Worte für den Maskenskandal, der sich immer weiter in seiner Partei ausbreitet.
Hilfe anzubieten in der Krise ist eine Tugend. Damit Geschäft zu machen, ist mit den Werten der CSU und der Demokratie nicht vereinbar.
Söder sagt das im Bayerischen Landtag, kurz nachdem CSU-Generalsekretär Markus Blume die Haltung der Partei zum Abgeordneten Alfred Sauter formuliert hat.
Wir fordern ihn darüber hinaus auf, seine Ämter in der CSU niederzulegen und solange sein Mandat hier im Bayerischen Landtag bis zur substanziellen Entkräftung der im Raum stehenden Vorwürfe ruhen zu lassen.
Im Landtag haben zuvor Ermittler das Büro Sauters durchsucht. Der Grund?
Das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft München, unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern, wurde zwischenzeitlich auf insgesamt 5 Beschuldigte ausgeweitet. Unter den Beschuldigten befindet sich der bereits bekannte Bundestagsabgeordnete und ein Abgeordneter des Bayerischen Landtags.
Heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Münchner Staatsanwaltschaft. Namen werden keine genannt, doch mit dem bereits bekannten Bundestagsabgeordneten ist Georg Nüßlein gemeint, bis vor kurzem noch in der CSU. Er soll 660.000 Euro Provision dafür erhalten haben, dass er Maskendeals zwischen einer Firma und Ministerien vermittelte. Schon länger ist bekannt, dass der Landtagsabgeordnete Sauter mindestens einen der Verträge ausgearbeitet hat. Der Parteifreund aus Nüßleins Wahlkreis Günzburg ist auch ein renommierter Anwalt. Er beteuerte stets, von Nüßleins Provision nichts gewusst zu haben. Inzwischen gehe es laut Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR um knapp 1 Million Euro, die Sauter ganz oder teilweise zukommen sollten oder bereits geflossen sind. Sauters Strafverteidiger Martin Imbeck erklärte laut SZ, er und sein Mandant wiesen die Vorwürfe als haltlos zurück. Die CSU-Fraktion, die wegen der Affäre um Nüßlein ohnehin schon unter Druck steht, forderte Sauter schon vergangene Woche auf, ihr die Details seiner Geschäfte zu nennen. Fraktionschef Thomas Kreuzer.
Es sind schwerwiegende Vorwürfe. Die Erklärungen, die Alfred Sauter bisher uns gegenüber abgegeben hat, reichen zur Aufklärung des Sachverhalts nicht aus.
Auf die Aufforderung, von den Parteiämtern zurückzutreten, hat Sauter bisher nicht reagiert. Der 70-Jährige gilt in seiner Partei als graue Eminenz, die an ihrem Mandat hängt. Seit 30 Jahren sitzt Sauter im Bayerischen Landtag. Unter Edmund Stoiber war er auch kurz bayerischer Justizminister. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, begrüßt, dass die Staatsanwaltschaft nun auf die Vorwürfe hin ermittelt.
Aus grüner Sicht muss jetzt alles auf den Tisch. Es ärgert mich, dass die CSU jetzt auf einmal behauptet, sie möchte auch aufklären, aber seit Jahrzehnten lehnt sie jede Transparenzoffensive ab.
Nun will auch die CSU schärfere Regeln für die Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Und auch in der Frage Alfred Sauter gibt sie sich hart. Sollte er nicht bald seine Ämter niederlegen, drohe ihm ein Rauswurf aus der Partei.
Tobias Krone aus Bayern. Und welche Konsequenzen die Bundesregierung aus diesen ganzen Verdachtsfällen nun ziehen will, also ob es tatsächlich strengere Regeln und auch wesentlich mehr Transparenz geben wird, dazu die Informationen von Katharina Hamberger.
Nach dem Bekanntwerden der Fälle Nüßlein, Döbel und Hauptmann sollte es ganz schnell gehen. Die Union kündigte schärfere Transparenzregelungen für Abgeordnete an und auch die SPD legte einen 10-Punkte-Plan vor mit weitaus strengeren Regelungen als von CDU und CSU gefordert. Heute gab es nun eine erste koalitionsinterne Verhandlungsrunde dazu, die jedoch ohne Einigung auseinanderging. Es hakt. Einige Punkte sind nach wie vor nicht geklärt. Unter anderem, ab welcher Höhe Nebeneinkünfte auf Euro und Cent genau veröffentlicht werden müssen. Bislang müssen diese ab 1.000 Euro angegeben werden, allerdings nicht genau, sondern in Stufen. Die SPD will, dass nun alle Einkünfte exakt öffentlich gemacht werden müssen. Die Union will dies erst ab einer bestimmten Höhe.
Da werden wir uns sicherlich aufeinander zubewegen müssen, um zu einer Einigung zu kommen. Aber sie wird jedenfalls nicht so aussehen wie bisher. Der Vorschlag der CDU, dass erst ab einer Einzeleinnahme von über 100.000 Euro pro Jahr quasi das genau offengelegt werden muss. Das ist ja ein Witz, weil das ist so eine abstrus hohe Summe, wo ich mich schon frage, wie das überhaupt geht, das neben dem Mandat noch zu erzielen.
Sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, unserem Hauptstadtstudio. Bald soll weiter verhandelt werden. Viel Zeit bleibt den Koalitionären auch nicht mehr, da sich die Legislaturperiode ihrem Ende zuneigt. Zu den bisher besprochenen Punkten könnte noch ein weiterer hinzukommen. Aus der SPD-Fraktion heißt es, so hat es unser Hauptstadtstudio erfahren, man sei offen dafür, auch Redehonorare zu verbieten, außer sie würden für karitative Zwecke gespendet. Ein weiterer langjähriger Streitpunkt scheint hingegen abgeräumt zu sein. Die Einigung beim Lobbyregister steht. Dieses sieht vor, dass Interessensvertreter und Vertreterinnen, die unter anderem mit Abgeordneten in Kontakt treten wollen, sich auch in ein entsprechendes Register eintragen müssen. Heute hat auch das Bundeskabinett eine entsprechende Formulierungshilfe verabschiedet, mit der der Gesetzentwurf nun noch einmal so geändert werden kann,
dass die Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung im Gleichklang mit der Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag geregelt wird.
So Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Im Gleichklang heißt allerdings nicht, dass alle Lobbyisten und Lobbyistinnen, die Kontakt mit Ministeriumsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben, sich in ein Register eintragen müssen, sondern nur bei Kontakten bis zur Unterabteilungsleiter- und Leiterinnen-Ebene. Diese Einigung kann allerdings nicht überdecken, wie belastet das Klima innerhalb der Koalition ist, das mit aufkommendem Wahlkampf sowieso zunehmend rauer wird. So fordert die SPD ähnlich wie die FDP und die Linke nun einen Sonderermittler oder eine Ermittlerin, um aufzuarbeiten, welche Abgeordneten sich bei der Vermittlung von Kontakten zu Firmen, die zum Beispiel Masken liefern können, korrekt verhalten haben und ob es noch weitere Fälle wie die von Nüßlein und Löbel gibt. Außerdem hat die SPD-Bundestagsfraktion nun die Verhandlungen über die EEG-Novelle abgebrochen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die SPD hat dies auch unserem Hauptstadtstudio bestätigt. Hintergrund sind Berichte über mögliche Lobbytätigkeiten eines CDU-Abgeordneten. So sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch dem RND, nachdem schon Herr Nüßlein die Verhandlungen habe verlassen müssen, ergäben sich nun neue Fragen hinsichtlich eines weiteren Teilnehmers. So geht das nicht, meinte Miersch wörtlich. Er bezieht sich auf den energiepolitischen Sprecher der Unionsfraktion Joachim Pfeiffer. Zeit Online berichtet, dass die Telefonnummer von zwei vom Pfeiffer gegründeten Beratungsfirmen die seines Wahlkreisbüros sein soll. Dass hier also seine unternehmerische Tätigkeit und die als Abgeordneter möglicherweise vermischt werden. Pfeiffer weist die Verbindung zurück und lässt laut Zeit Online über seinen Anwalt widersprechen, dass Wahlkreisbüro und Firmen dieselben Telefonnummern hätten.
Aus unserem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. 23.36 Uhr ist es jetzt und wir kommen zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. Die Niederländer haben gewählt. Mehrere Tage waren die Wahllokale wegen Corona offen und Ludger Kaczmierczak hat die vorläufigen Ergebnisse.
Die Niederländer haben in Zeiten der Pandemie für Kontinuität gestimmt. Die konservativ-liberale VVD von Premier Rutte legt leicht zu und bleibt damit stärkste politische Kraft. Oppositionsführer Geert Wilders verliert 3 Sitze und muss seinen 2. Platz an den großen Überraschungssieger des heutigen Abends abgeben, an die linksliberale Partei D66, die auf 27 Sitze kommt und damit 8 Mandate hinzugewinnt. Großer Verlierer sind die Sozialisten und Grün-Links, die beide 6 Sitze einbüßen. Nach jetzigem Stand werden außerdem 4 neue Parteien ins Parlament einziehen, darunter die paneuropäische Gruppierung Volt, die mit 4 Sitzen rechnen kann. Demnach werden in der kommenden Legislaturperiode 17 Fraktionen in der 2. Kammer vertreten sein. Im Laufe des Abends sind aber noch Abweichungen möglich. Nach dieser ersten Prognose könnte Mark Rutte in seiner 4. Amtszeit mit den Christdemokraten und D66 weiter regieren. Die kleine Christenunion ist dann als Mehrheitsbeschaffer nicht mehr nötig. Die Wahlbeteiligung lag ähnlich wie vor 4 Jahren bei 81%.
Im September letzten Jahres gab es einen bundesweiten Warntag. Da sollten alle Alarmsysteme einmal getestet werden. Aber einiges hat da technisch nicht so richtig gut funktioniert. Deshalb kündigt Horst Seehofer jetzt Konsequenzen beim Amt für Katastrophenschutz an. Isabel Reifenrath.
Die Behörde sei nicht auf die Corona-Pandemie vorbereitet gewesen, gab Bundesinnenminister Horst Seehofer offen zu. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, sagte, das Thema sei zu lange nicht auf den vorderen Plätzen der Prioritätenskala gewesen. Kein Ministerium, kein Land sei da in der Verantwortung, sondern alle. Die Pandemie jetzt zeige, was getan werden muss. Die Kommunikationswege zwischen den Behörden sollen verbessert werden. Es soll neu bestimmt werden, wie viele Reserven es in den Ländern gibt und welche man braucht. Neue geländefähige Krankenwagen und Ersatzbetten sollen zum Beispiel angeschafft werden. Für Sirenen, die Notfallversorgung mit Strom und Wasser, will der Bund Förderprogramme auflegen. Zudem soll es mehr Qualifizierungsmaßnahmen geben für Ehrenamtliche und für Freiwillige, die spontan im Katastrophenfall helfen wollen. Dafür soll eine weitere Akademie für Krisenmanagement in der Nähe von Berlin gegründet werden. Beim BBK soll außerdem ein gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz aufgebaut werden. Es soll alle Behörden und die Hilfsorganisationen in komplexen Lagen miteinander vernetzen. Die Maßnahmen will die Bundesregierung größtenteils noch in dieser Legislaturperiode umsetzen.
Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die weitere Beteiligung der Bundeswehr an 2 EU-Marinemissionen gegeben. Kai Küstner.
Geht es nach der Bundesregierung, dann soll die komplizierte Marinemission im Mittelmeer fortgesetzt werden. Wie knifflig die für die gesamte EU ist, zeigt ein Vorfall aus dem November vergangenen Jahres. Damals stoppten Bundeswehrsoldaten ein türkisches Containerschiff und begannen es nach Waffen zu durchsuchen. Weil Ankara jedoch Protest einlegte, mussten die Deutschen wieder von Bord gehen. Die Türkei beschwerte sich anschließend über angebliche Gewaltanwendung. Ob das verdächtige Schiff illegal Waffen geladen hatte, konnte nie geklärt werden. Das Aufspüren von geschmuggeltem Kriegsgerät für das Bürgerkriegsland Libyen ist eine der Hauptaufgaben für die EU-Mission mit dem Namen Irini. die nach einer griechischen Friedensgöttin benannt ist. Anfang März war das deutsche Versorgungsschiff Berlin ins Mittelmeer aufgebrochen. Es hat als fliegende Augen, wie es heißt, auch zwei Hubschrauber an Bord. Stimmt auch der Bundestag zu, wird die Bundeswehrmission bis Ende April 2022 verlängert. Die Mandatsobergrenze bleibt bei 300. Ebenfalls grünes Licht gab das Kabinett für die weitere Bundeswehrbeteiligung an der EU-Anti-Piraterie-Mission namens Atalanta am Horn von Afrika.
Die türkische Regierung macht schon lange Druck auf die pro-kurdische Partei HDP. Viele Mitglieder sitzen im Gefängnis und jetzt will die Staatsanwaltschaft die Partei verbieten lassen. Karin Sens.
Die türkische Staatsanwaltschaft hat demnach beim Verfassungsgericht beantragt, die pro-kurdische HDP, die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament ist, zu verbieten. Sie wirft ihr terroristische Aktivitäten vor. Unter anderem hatte Präsident Erdogan sie immer wieder als den politischen Arm der verbotenen kurdischen PKK bezeichnet. Die HDP trifft der Schritt überraschend. Ihr Vorsitzender Sancar hatte dem ARD-Studio Istanbul erst vor wenigen Tagen gesagt, er rechne nicht mit einer Klage. Das würde gegen internationale Grundsätze verstoßen, die auch die Türkei unterzeichnet habe. Die HDP steht schon länger unter massivem Druck. Zahlreiche Bürgermeister wurden abgesetzt, Verfahren gegen Mitglieder eröffnet, manche sitzen im Gefängnis. Prominentester Häftling ist der frühere Vorsitzende Demirtas. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und das Europäische Parlament fordern schon seit Monaten, ihn sofort freizulassen. Erst vor zwei Wochen hatte Erdogan angekündigt, die Menschenrechte im Land zu stärken. Unter anderem betonte er, vor dem Gesetz seien alle gleich, ungeachtet der politischen Ansichten.
In einem Interview hat US-Präsident Biden gesagt, er glaube, dass Putin ein Mörder sei und Putin werde einen Preis bezahlen für die angebliche Einmischung in die US-Wahlen. Über die Reaktion Russlands berichtet Thorsten Teichmann.
Der russische Botschafter in Washington D.C., Anatoli Antonov, kehrt vorübergehend nach Moskau zurück. Es gehe darum zu verhindern, dass sich das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten unumkehrbar verschlechtert, erläuterte das russische Außenministerium die öffentlichkeitswirksame Entscheidung. Es ist vor allem eine Reaktion auf ein Interview des amerikanischen Präsidenten Joe Biden mit dem Fernsehsender ABC. In dem Gespräch hatte Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin gedroht. Putin werde einen Preis zahlen dafür, dass sich Russland in die Präsidentschaftswahl eingemischt habe. US-Geheimdienste hatten gestern einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Ein weiteres Thema war der Giftanschlag auf den russischen Politiker Alexei Nawalny im vergangenen Sommer. Biden macht Putin für das versuchte Attentat mit einem chemischen Kampfstoff verantwortlich. Im Interview fragte Journalist George Stephanopoulos den US-Präsidenten, ob er Putin für einen Mörder hält. Biden bestätigte und sagte schmallippig, das tue ich. Gleichzeitig warb der US-Präsident für eine Zusammenarbeit mit Moskau, zum Beispiel bei der Rüstungskontrolle.
Und wie immer schauen wir noch auf den Tag an der Börse, heute zusammengefasst von Bianca von der Au.
Volkswagen avanciert zum neuen Börsenliebling. Die jüngste Elektrooffensive beflügelt Anlegerfantasien und damit auch den Aktienkurs. Mit einem Plus von 11% führt VW den zweiten Tag in Folge die DAX-Gewinner deutlich an. In puncto Marktkapitalisierung hat VW den Softwarekonzern SAP von der Spitzenposition im DAX verdrängt und gilt nun als wertvollstes deutsches Unternehmen. Börsenwert rund 135 Milliarden Euro. Auffällig ist, dass zeitgleich auch die VW-Stammaktien durch die Decke gehen. Mit ihnen erwirbt man ein Stimmrecht bei Konzernentscheidungen. Allerdings werden überhaupt nur rund 10% der Stammaktien an der Börse gehandelt. Der Rest ist in fester Hand. Zu 53,3% bei der Porsche Holding, 20% gehören dem Land Niedersachsen und 18% einem Staatsfonds des Emirats Katar. Ein Kurssprung von 15% bei den Stammaktien, gestern waren es sogar zeitweise fast 30%, ist daher mehr als ungewöhnlich. Verursacher könnten Kleinanleger in den USA sein, denn dort lassen sich die wenigen VW-Stammaktien über sogenannte Hinterlegungsscheine überhaupt nur handeln. Der VW-Hype jedenfalls hat den DAX heute bis kurz vors Rekord hochgezogen. An einem sonst eher unspektakulären Handelstag schließt der deutsche Leitindex bei 14.596 Punkten.
Ein eher unspektakulärer Handelstag also und das, obwohl die sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose heute noch einmal nach unten korrigiert haben. Grund ist die dritte Corona-Welle, die sich gerade abzeichnet. Theo Gers.
Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Deshalb sind die sogenannten Wirtschaftsweisen kurzfristig pessimistisch, mittelfristig hingegen optimistisch. Von Januar bis März, also kurzfristig, dürfte der Lockdown die Wirtschaft um 2% schrumpfen lassen. Doch mit wachsenden Impffortschritten, die fest eingeplant sind, gibt es Hoffnung. Für das ganze Jahr nehmen die derzeit 4 Ökonominnen und Ökonomen ihre Prognose nur leicht zurück auf 3,1%. Im November, vor dem Lockdown, hatten sie 3,7% erwartet. Trotz Lockdowns läuft es also gar nicht so schlecht. Und das liegt an der Industrie, die wiederum profitiert vom Export, erklärt Professor Volker Wieland.
Der globale Warenhandel ist bereits wieder über Krisenniveau und die Industrieproduktion läuft gut. Wenn wir einen Blick um die Welt nehmen, die wirtschaftliche Aktivität ist insbesondere in China und aber auch anderen asiatischen Ländern und auch in den USA weiterhin aufwärts gerichtet. In Europa pausiert die Erholung dagegen.
Heißt übersetzt, China, Asien und die USA retten aktuell die deutsche Konjunktur, die damit ein gespaltenes Bild abliefert. Wer produzieren kann, ist fein heraus, anders als die, die vom heimischen Lockdown betroffen sind. Gesamtwirtschaftlich sind Hotels, Gaststätten oder der Tourismus- und Freizeitsektor aber der kleinere Teil der deutschen Wirtschaft. Dennoch, das, was in diesem kleineren Teil so fatal wirkt, bleibt auch für den größeren das größte Risiko. Die Rede ist von einer dritten Corona-Welle. Volker Wieland.
Die dürfte oder könnte, wenn sie sich stark ausweitet, die Erholung noch einmal aufschieben. Ein erheblicher Rückgang bei der Wirtschaftsleistung würde allerdings nur dann eintreten, wenn es zu weitreichenden Einschränkungen oder gar Schließungen in der Industrie in Deutschland kommen würde. Dann könnten wir ja die Nachfrage aus dem Ausland nicht mehr befriedigen.
Ein Quartal Lockdown kostet grob gerechnet etwa 1% Wachstum, rechnen die Sachverständigen vor. Also heißt es impfen und die Kapazitäten dafür optimal auszunutzen. Denn die Nachfrage nach Gütern made in Germany ist ungebrochen, betont die Ökonomin Monika Schnitzer.
Wie gut die Entwicklung ist, das sehen wir beispielsweise beim Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. Da sehen wir, dass wir im Januar schon 2,5% über dem Vorjahresniveau liegen. Das heißt, wir liegen sogar schon wieder über dem Vorkrisenniveau.
Mehr, besser und gezielt zu impfen könnte dazu führen, dass das Vorkrisenniveau eben nicht nur wie jetzt schon bei den Auftragseingängen, sondern bis zum Jahreswechsel sogar für die gesamte deutsche Wirtschaft erreicht würde. Und so ging es dann auch weiter. 2022 erwartet der Sachverständigenrat 4% Wachstum.
Im vergangenen Jahr ist die Zahl neuer Ausbildungsverträge stark zurückgegangen. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass zum Beispiel Betriebe, die gerade ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit haben, jetzt nicht auch noch Azubis einstellen. Oder dass selbst dort, wo noch gearbeitet wird, es natürlich schwieriger ist, bei Homeoffice und Hygieneregeln jemanden wirklich anzulernen. Die Bundesregierung sieht darin trotzdem ein großes Problem und hat sich jetzt auf höhere Prämien für Betriebe geeinigt, die trotz der Pandemie weiter ausbilden können. Caroline Born berichtet.
Knapp 34.000 Mal wurde die sogenannte Ausbildungsprämie seit August bewilligt. Zu bürokratisch sei sie gewesen, heißt es vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Nun hat die Regierung nochmal nachgelegt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lobt das neue Maßnahmenpaket, das das Kabinett auf den Weg gebracht hat.
Unser Signal von heute ist klar. Es muss gerade jetzt, gerade in dieser Zeit, Ausbildung angeboten werden. Deshalb brauchen wir nicht nur einen Sommer der Ausbildung, wir brauchen ein Jahr der Ausbildung. Und deshalb starten wir jetzt mit einem neuen Schutzschirm für Ausbildung.
Ab Juni soll die Prämie verdoppelt werden. Wenn Firmen, die einen wirtschaftlichen Schaden durch Corona erlitten haben, trotzdem weiter ausbilden, gibt es pro Ausbildungsplatz 4.000 Euro. Wer mehr Lehrstellen als vor der Corona-Krise anbietet, kriegt sogar 6.000 Euro. Bisher erhielten nur kleine und mittelständische Unternehmen die Prämie. Nun kommt sie auch mittelgroßen Betrieben zugute. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, befürwortet die Verlängerung des Schutzschirms, hätte sich aber eine Öffnung für Betriebe mit mehr Beschäftigten gewünscht. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist angespannt. Viele Betriebe haben Lehrstellen in der Pandemie zurückgefahren. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Lehrstellen rückläufig. Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um 11% gesunken. Jetzt erst recht, lautet die Botschaft vom Arbeitsminister.
Im Kampf gegen Fachkräftemangel und auch im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit ist Ausbildung der beste Impfstoff in diesen Zeiten.
Für diesen Kampf stellt die Bundesregierung in diesem und im nächsten Jahr etwa 700 Millionen Euro bereit. Da die Ausbildung für viele im Ausnahmezustand stattfindet, will Bildungsministerin Anja Karliczek mit dem Geld auch Lehrlinge kurz vor der Abschlussprüfung unterstützen.
Damit wollen wir den jungen Menschen unter die Arme greifen, die Teile ihrer praktischen Ausbildung eben nicht so wahrnehmen konnten und nun auch die Gefahr haben, dass letztendlich sie ihren Abschluss nicht schaffen oder eben auch nur knapp schaffen. Da wollen wir dazu beitragen, dass das nicht passiert.
Daneben gibt es Prämien für Betriebe, die Auszubildende aus insolventen Betrieben übernehmen, sowie Zuschüsse für Firmen, die die Ausbildung trotz Kurzarbeit aufrechterhalten. Hilft das den von der Corona-Krise gebeutelten Unternehmen? Nein, sagt FDP-Bildungsexperte Jens Brandenburg gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Ausbildungsprämie sei schon bisher ein Ladenhüter.
Ein reines Mehr davon wird die Probleme nicht lösen. Denn kein Betrieb wird für ein paar tausend Euro mehr oder weniger sich für eine mehrjährige Ausbildung entscheiden. Die Betriebe brauchen jetzt nicht symbolische Trostpflaster, sondern endlich verlässliche Öffnungsperspektiven.
Keine Berufsorientierung an Schulen, weniger Praktika und ausgefallene Ausbildungsmessen. Viele Schulabgänger wissen nicht, wohin es beruflich gehen soll. Die sogenannte Allianz für Aus- und Weiterbildung will die Ausbildung mit Online-Formaten zur Berufsorientierung attraktiver machen. Helfen soll eine digitale Plattform.
Aus Berlin Caroline Born. Die Bundesjustizministerin will die Erstellung von Feindeslisten unter Strafe stellen, also wenn zum Beispiel Rechtsextreme Fotos oder Adressen von Personen zusammentragen, weitergeben oder veröffentlichen, dann soll das zukünftig mit Gefängnis bestraft werden. Das Kabinett hat dem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt, die Opposition sieht aber teilweise problematische Grauzonen. Informationen von Gudula Geute.
Feindeslisten, das sind erst einmal nur Listen von Namen und Adressen, vielleicht mit Fotos oder Details zu Persönlichem. Zur Bedrohung können sie werden, wenn sie in einem Kontext von politischer Gewalt veröffentlicht werden. Oder wenn "Wir kriegen euch" darüber steht, wie bei einer der 24, die dem Bundeskriminalamt seit 2010 bekannt geworden sind. Die Bundesregierung will das Verbreiten solcher Listen unter Strafe stellen, von bis zu 2 Jahren Haft oder Geldstrafe. Und es soll nicht nur um Listen gehen. Der Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat, stellt das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten einer anderen Person unter Strafe. Es kann also auch um nur einen anderen Menschen und seine Daten gehen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erläuterte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.
Es geht darum, dass durch diese Feindeslisten ein Klima der Angst und der Einschüchterung geschürt wird. Gerade Menschen, die vor Ort Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker engagiert sind, bekommen dies sehr oft zu spüren.
Allerdings, persönliche Daten publik werden zu lassen, das ist an sich etwas ganz Normales. Die subtile Drohung, die mit Feindeslisten einhergeht, wird nicht direkt ausgesprochen, sonst käme der Staatsanwalt sowieso an den Urheber heran. Der angestrebte neue Paragraph 126a des Strafgesetzbuches präzisiert:
Diese Feindeslisten müssen objektiv geeignet sein, gegen die Person oder eine ihr nahestehenden Person eine Straftat zu ermöglichen. Das ist es, um was es geht.
Verbrechen etwa, also Taten, die mit mindestens 1 Jahr Haft belegt sind, oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit oder gegen wertvolle Sachen. Nur, was ist geeignet, solche Straftaten nach sich zu ziehen? Der Täter muss das nicht beabsichtigen. Laut Entwurfsbegründung kann es darauf ankommen, wer veröffentlicht und wo, ob es einen Bezug zu Extremismus gibt. Ausdrücklich nennt die Begründung auch ein zwinkerndes Smiley, das die Bedeutung von Aussagen verändern und so den Unterschied machen kann zwischen erlaubtem und strafbarem Veröffentlichen. Einen früheren Entwurf hatten sowohl Reporter ohne Grenzen als auch Abgeordnete unter anderem der Linkspartei kritisiert, weil auch Journalisten oder Vereine, die sich gegen Extremismus engagieren, mit Strafe bedroht würden. Das Justizministerium hat auf diese Kritik reagiert. Ausgenommen ist nun unter anderem, was der staatsbürgerlichen Aufklärung, Kunst und Wissenschaft oder der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens dient. Über den Entwurf muss jetzt der Bundestag entscheiden.
Gudula Geuter über den Gesetzentwurf zu Feindeslisten. Und wie immer zum Abschluss noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen, zusammengestellt von Jörg Christian Schillmöller und vorgetragen von Franz Lake.
Neben dem EU-Impfpass geht es um die Maskenaffäre in der Union und hier insbesondere um die CSU. Die Frankfurter Rundschau lobt den geplanten europäischen Impfausweis. Endlich hat die EU-Kommission Vorschläge gemacht, wie auch Europäerinnen und Europäer der gewohnten Lebensweise wieder einen Schritt näher kommen könnten. Nach verstolpertem Start der Impfkampagne, Sorgen wegen nicht gelieferter Vakzine, Ängsten vor Nebenwirkungen und Streit um Verteilquoten in der EU ist das eine der wenigen guten Nachrichten seit langem. Die Stuttgarter Nachrichten sind etwas zurückhaltender. So richtig es ist, den grünen Pass mit so viel Nachdruck voranzutreiben, Kommissionspräsidentin von der Leyen geht damit ein hohes Risiko ein. Noch immer sind viele Fragen nicht geklärt. Wie lange sind Genesene immun? Können Geimpfte das Virus noch weitergeben? Die EU-Kommission dringt darauf, dass die Staaten das Reisen mit dem Impfpass erleichtern, heißt es im Handelsblatt aus Düsseldorf. Gleichzeitig will sie unbedingt verhindern, dass der Impfpass zur Voraussetzung für Grenzübertritte wird. Das ist ein Widerspruch und von diesen Widersprüchen wird es noch viele geben. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hat ganz andere Bedenken. Die Debatte um den Datenschutz könnte eine schnelle Einführung des digitalen Impfpasses verzögern. Die nationalen Systeme in der EU müssen miteinander kompatibel sein. Das heißt zwangsläufig aber auch, dass wir Deutschen uns damit abfinden müssen, unsere Corona-Daten den Behörden anderer Staaten und Privatunternehmen wie Fluggesellschaften zur Verfügung zu stellen. Die Nürnberger Zeitung widmet sich der Maskenaffäre in der Union, wo nun auch gegen den bayerischen Landtagsabgeordneten und früheren Landesjustizminister Sauter ermittelt wird. Für die CSU ist der Fall Sauter ein größter anzunehmender Unfall. 6 Monate vor der Bundestagswahl sieht sie sich auf das Image der alten, verfilzten Amigo-Partei zurückgeworfen. Anders als Georg Nüßlein in Bayern oder Nicolas Löbel in Baden-Württemberg ist Sauter alles andere als ein Hinterbänkler, betont der Südkurier aus Konstanz. Der 70-Jährige sitzt im Parteivorstand und gehört seit vielen Jahren zu Bayerns Politprominenz. Für die CSU kann es daher nur eine Antwort geben: den geschäftstüchtigen Amigo einstweilen kaltstellen, alle Vorwürfe rückhaltlos aufklären und hoffen, dass nicht noch mehr kommt. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz schließt: die Union sollte sich ernsthaft der einen großen Frage stellen. Warum kommen die Politiker, die im Mittelpunkt der Maskenaffäre stehen, allesamt aus ihren Reihen?
Das war die Presseschau und damit endet unser Journal vor Mitternacht. Hier geht's gleich weiter mit Fazit, unter anderem mit einer Würdigung des gerade verstorbenen Dirigenten James Levine und mit Berliner Architektur in Ost und West vor dem Mauerfall. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.